Der SpaceX IPO steht kurz bevor und das trifft natürlich indirekt auch jeden Anleger, der in einen Nasdaq-ETF investiert hat. Und mit wem könnte ich da besser sprechen als mit Invesco selbst, die den größten Nasdaq-ETF, den sogenannten QQQ-ETF in den USA, am Markt haben. Und mit Frederik habe ich heute mal besprochen, was genau der ETF-Anbieter macht, auch was der Index-Anbieter macht. Und wenn du also wissen willst, wie SpaceX-Aktien über den ETF dann in deinem Depot landen, dann solltest du dir das Video unbedingt anschauen. Viel Spaß. So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra-ETF-Portfolio-Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra-ETF-Portfolio-Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Ja, hallo Frederik, schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast, live aus Frankfurt, um mit mir über ein super aktuelles Thema zu sprechen. Und zwar geht es heute um den SpaceX-Börsengang, der nächste Woche ansteht. Und nachdem ihr der größte Anbieter von ETFs auf den Nasdaq seid, vor allen Dingen in Amerika mit dem QQQ-ETF, der über 500 Milliarden Dollar im Vorvolumen hat, ist es natürlich super, mit euch darüber zu sprechen, weil wahrscheinlich, so wie es ausschaut, wird SpaceX ja auch in den Index aufgenommen. Und da freue ich mich heute, mit dir darüber zu sprechen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja, hallo Markus, danke für die Einladung.
Ja, also ein großes Thema. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich bei euch intern auch ein recht großes Thema. SpaceX, 12. Juni ist der erste Handelstag, so wie es ausschaut. Man weiß ja nicht, da kann ja immer noch einiges passieren. Ich schätze mal, da werden gerade viel Investorenpräsentationen gehalten, um da möglichst viele Anleger davon zu begeistern. Ist aber schon der größte Börsengang, den wir in letzter Zeit gesehen haben, oder?
Ja, absolut. Der geplante Börsengang von SpaceX, der hat meiner Meinung nach auch das Potenzial, so ziemlich der wichtigste Tech-IPO seit Alibaba oder Facebook zu werden. Möglicherweise sogar einen Tick mehr, weil nicht nur die Größe bei SpaceX ist entscheidend, sondern auch die Bedeutung. SpaceX ist mehr als nur Raumfahrt. Es ist schon, geht in die Bereiche kritische Kommunikation, aber auch Verteidigung und neben dem ganzen Zugang zu dem Weltraum. Und deshalb ist der IPO ein bisschen anders zu bewerten, wie beispielsweise von Alibaba oder Facebook, weil wir wegkommen von einem klassischen Plattformunternehmen hin quasi zu einem neuen Maßstab von Technologielistings. Und das könnte auch den ganzen Nasdaq verschieben.
Ja, wir hatten ja kürzlich bei uns auf der Webseite auch einen Artikel zu diesem SpaceX IPO geschrieben, wo wir den Börsenprospekt oder diese sogenannte S1-Meldung da analysiert haben und das alles mal zusammengefasst haben. Und da kam ja eins raus, wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich nicht unbedingt nur das drin, was der Name so suggeriert. Also es ist natürlich ein Raumfahrtunternehmen, aber hat eigentlich drei Geschäftsbereiche. Das ist einmal der Kommunikationsbereich und dann haben wir noch den ganzen Bereich KI. Und das macht das Unternehmen dann eigentlich so besonders.
Ja, genau. Beispielsweise Starlink, das ist ja quasi ein globales Kommunikation- und Datennetzwerk. Und das ist auch hochprofitabel im Übrigen vom gesamten SpaceX-Unternehmen. Aber es gibt auch beispielsweise XAI, das ist eine KI und noch datengetriebene Systeme, die dann auch zu der Steuerung und der Optimierung der jeweiligen Satellitenflotten eingesetzt werden. Und das zeigt also aus Sicht eines Investors, dass SpaceX mehr in die Richtung Infrastruktur und Datenkonzern im KI-Zeitalter geht und nicht nur eben ein klassisches Raumfahrtunternehmen ist. Und somit ist die Raumfahrt eigentlich nur so ein bisschen die Grundlage für das eigentliche Endprodukt, was dann doch tiefgreifender ist in die Bereiche KI, Daten und auch Infrastruktur.
Ja, das Spannende ist ja, wenn man sich jetzt mal vielleicht den Bogen ein bisschen weiter spannt, nicht nur SpaceX als Mega-IPO, die haben, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 65 bis 70 Milliarden Dollar planen die sozusagen im Rahmen von neuen Aktienausgaben einzusammeln. Und jetzt vor ein paar Tagen kam auch noch die Meldung, dass Anthropic, also die Firma, die Claude rausgebracht hat, die haben, meine ich, 65 Milliarden Dollar noch von sonstigen Investoren, also am nicht gelisteten, am Private Markt sozusagen aufgenommen, wollen aber dieses Jahr auch an die Börse gehen. Und dann haben wir noch OpenAI, die auch noch an die Börse gehen. Da wird es wahrscheinlich auch nicht weniger werden. Also da ist eine Menge los, sozusagen an Mega-Börsengängen in Amerika. Und das hat ja alles auch eine Auswirkung, sehr wahrscheinlich, auf den Nasdaq-Index. Und da gab es eine gravierende Veränderung, sagen wir mal, wie Unternehmen in den Index reinkommen. Und das betrifft euch natürlich indirekt dann über die ETFs. Kannst du uns dazu mal ein bisschen aufklären? Was passiert denn da genau oder was ist da passiert, Finger?
Ja, genau. Du sprichst die sogenannte Fast-Entry-Regel an, die Nasdaq erlassen hat. Natürlich auch mit Blick auf SpaceX zu bewerten, aber wie du richtigerweise sagst, auch Anthropic oder AI, die drängen ja auch quasi schon so ein bisschen in den Nasdaq. Offiziell ist diese Fast-Entry-Regel nur eine generelle Anpassung der Indexmethodik, aber wenn wir auf die anderen KI-Unternehmen schauen, dann kann das schon sein, dass die Nasdaq sich eben auch für andere IPOs schon vorbereitet. Der Hintergrund ist eigentlich relativ banal. Die großen Technologieunternehmen, die bleiben immer länger privat und gehen dann erst an die Börse. Warum machen die das? Eben weil sie dann mit sehr hohen Bewertungen auch an die Börse schon gehen können. Und genau für solche Situationen hat dann meines Erachtens auch die Nasdaq diese Fast-Entry-Regeln eingeführt.
Ja, und vor allem durch den starken Venture-Capital-Markt und Investorenmarkt kriegt man auch sehr viel Geld schon auch eben nicht am Kapitalmarkt. Früher war es ja eher so, kleinere Volumen dann eher in der Aufbauphase und dann irgendwann mal an die Börse und dann ist das Unternehmen mit den Investoren an der Börse weitergewachsen. Heute findet das alles viel, viel später statt und deswegen haben wir so Mega-IPOs und na gut, wobei das auch wirklich wahrscheinlich die drei Unternehmen jetzt die wirkliche Sonderfälle sind sozusagen, ja, was ich da getan habe. Aber wie schaut denn diese Fast-Entry-Regel aus? Weil ich habe irgendwie eine Erinnerung gehabt, es dauert immer eine gewisse Zeit, bis die dann sozusagen, also die Unternehmen müssen an der Börse gelistet sein, haben bestimmte Vorgaben an Liquidität. Beim DAX kennt man das ja auch, die müssen eine gewisse Liquidität haben, eine gewisse Market Cap, um dann irgendwann mal sozusagen aufgenommen zu werden. Und Fast-Entry, also schneller Eintritt, hast du ja schon gesagt. Wie konkret schaut denn diese Regel jetzt aus?
Bezogen auf den Nasdaq, einfach nur 15 Tage nach dem Börsengang wird das Unternehmen in den Index aufgenommen, deshalb auch Fast Entry. Das hat konkrete Auswirkungen auf die jeweiligen Nasdaq-ETFs, weil die ETFs werden in ihrem Wrapper dann dazu gezwungen, vergleichsweise schnell diese Aktien dann auch zu erwerben. Und diese mechanischen Zuflüsse, die können dann auch Auswirkungen auf die Nachfrage erzeugen, weil sie den Kurs damit fundamental unterstützen. Und es führt natürlich auch zu Umschichtungen innerhalb der Indizes. Und das geht dann zu Lasten auf bestehende Titel in den jeweiligen ETFs.
Ihr habt in Europa ja verschiedene Nasdaq-Produkte am Markt, also ETFs auf den Nasdaq-Index. Aber letztendlich der größte ETF, ich habe es vorhin schon gesagt, ist dieser sogenannte QQQ-ETF. Da habe ich vorhin aufs Factsheet geschaut, etwa 500 Milliarden Dollar sind da investiert. In den europäischen ETFs sind auch hohe Milliardenbeträge investiert, aber im Verhältnis gesehen noch deutlich niedriger. Was passiert denn da jetzt konkret? Ich meine, ihr wisst heute sozusagen, dass nach dem Börsengang, nach 15 Tagen, ihr die Aktie irgendwie im Index haben müsst, weil im ETF haben müsst, weil wenn ihr die nicht drin habt und der Index steigt weiter, dann habt ihr ein Performance-Problem. Das heißt, der Emittent ist ja gezwungen sozusagen, wie du schon gesagt hast, auch die zu kaufen. Aber ist denn so viel Liquidität überhaupt da? Also ist die Aktie überhaupt so liquide handelbar? Könnt ihr überhaupt so viele Stücke kaufen, wie ihr braucht sozusagen?
Ja, das kommt natürlich dann auch auf die Gewichtung in dem Index an und diese Gewichtung, die hängt von dem Free Float ab, wie du richtigerweise sagst. Wir rechnen damit, dass SpaceX eine ziemlich hohe Gesamtbewertung hat am Markt, aber die Nasdaq hat ein sogenanntes 3x Free Float Cap eingeführt. Das bedeutet, dass wir davon ausgehen, dass SpaceX ungefähr mit einem Gewicht von 1-3% in den Nasdaq gelistet wird. Hat natürlich Potenzial für einen weiteren Anstieg, jeweils mit dem zunehmenden Streubesitz. Aber die Nasdaq hat eben ein Cap eingeführt, damit es eben nicht zu größeren Verzerrungen am Anfang kommt.
Ich weiß gar nicht genau, habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, kann ich gerade mal parallel machen. Was ist denn der größte Wert, der im Nasdaq momentan gewichtet ist?
Das sind die Mach 7 und da kommen wir wieder in Richtung Klumpenrisiko. Auch ein SpaceX hat natürlich das Potenzial, in diese Phalanx einzutauchen. Und da muss sich der Anleger beim Nasdaq ETF auch eben bewusst werden, dass das Klumpenrisiko prinzipiell größer statt kleiner wird. Auch da haben wir Stichwort Equal Weight natürlich auch Alternativen, die ein Anleger sich in Betracht ziehen kann.
Das heißt, am Ende des Jahres, wenn wir dann die Mac 10 haben, ja, da ist dann SpaceX, Anthropic und OpenAI dann noch mit dabei. Ja. Da muss die Geschichte neu geschrieben werden. ja, sehr spannend. Und jetzt vielleicht da nochmal eine Frage, wenn das Unternehmen so eine hohe Gewichtung hat, wird es dann in zum Beispiel in S&P 500 oder auch in MSCI World, das ist ja auch für einen Privatanleger sehr relevant, habt ihr auch jeweils ETFs drauf, wird es da dann auch so schnell gewichtet? Also kommt dann SpaceX auch so schnell rein? Habt ihr es auch angepasst?
Nein, kommt es nicht. Warum kommt es nicht? Weil die Ansätze relativ unterschiedlich bei den Indizes sind. Die Nasdaq ist beispielsweise auf Wachstum ausgerichtet und die hat dann das Ziel, Innovationen möglichst früh auch in dem Index abzubilden. Beim S&P 500 beispielsweise hat man einen eher konservativeren Ansatz, weil dort müssen Faktoren wie die Profitabilität oder auch eine gewisse Historie und sogar schlussendlich eine Entscheidung durch ein Indexkomitee müssen dazu führen, dass ein Titel aufgenommen werden darf. Beispiel Tesla 2020, das wurde erst 10 Jahre nach dem IPO in den S&P 500 aufgenommen. Deshalb ist der Nasdaq ja auch so ein bisschen der Innovationsindex, während der S&P 500 da deutlich restriktiver an die Sache herangeht und eine gewisse Rentabilität und eine gewisse Zeithistorie sehen möchte, bevor ein Titel inkludiert wird.
Was muss denn jetzt ein Privatanleger machen? Also eigentlich nichts, ne? Wenn er die Produkte hat, er wartet jetzt einfach mal ab. Ihr in Kombination mit dem Indexanbieter übernimmt sozusagen diese Umschichtung und dann nach 15 Tagen, also sagen wir mal nach einem Monat, wenn dann die nächsten Factsheets so veröffentlicht werden, dann steht dann halt einfach SpaceX mit drin im ETF sozusagen.
Spannend ist, SpaceX wird ja nicht nur im Nasdaq inkludiert werden. Beispielsweise könnte es ja auch Implikationen auf andere Indizes wie ein MSCI World, ein MSCI USA oder eben auch, wie eben angesprochen, auf ein S&P 500 haben. Allerdings würde SpaceX dann nicht zum gleichen Tag in allen Indizes drin sein. Wenn man das beispielsweise sich anschaut, würden MSCI-Indizes, die nehmen IPOs sogar noch schneller auf als die Nasdaq, nämlich nach rund 10 Handelstagen. Beim Nasdaq waren es ja 15 Handelstagen. Bei einem MSCI-Index wird die Gewichtung aber strikt auf dem Free Float basierend sein. Beim Nasdaq haben wir ja eben angesprochen, dass es diesen dreimal Free Float Cap gibt. Und der S&P, wie wir eben angesprochen haben, der würde komplett auf so eine schnelle IPO-Aufnahme verzichten, sodass, wenn Anleger verschiedene ETFs halten, es dann auch zu unterschiedlichen Aufnahmen eben von SpaceX kommen würde. Also auch da lohnt sich ein Blick quasi in die jeweiligen Indizekomitees rein zu schauen, denn SpaceX wird jetzt nicht überall nach 10 Tagen in jedem US-Indize und jedem US-Indize-ETF drin sein.
Ja, da bietet sich dann natürlich an, zum Beispiel unseren Portfolio-Tracker zu nutzen, wo man dann eben genau gucken kann, okay, wie viel SpaceX habe ich denn jetzt eigentlich in meinem ganzen Portfolio? Weil wir sehen es natürlich, wenn Anleger jetzt zum Beispiel ein Nasdaq und noch ein AI und meinetwegen noch ein Space-ETF oder sowas im Bestand haben und überall ist dann am Ende SpaceX drin, dann kann so ein Konzentrationsrisiko natürlich sehr schnell passieren und das will man vielleicht bei so einer, sagen wir mal, doch medial sehr stark aufgeladenen Aktie ja vielleicht dann doch nicht haben. Also da sollte man auf jeden Fall mal dranbleiben. Jetzt wird es aber sehr wahrscheinlich ja schon zu entsprechenden Zuflüssen bei ETFs kommen. Also merkt ihr da jetzt schon Anfragen von zum Beispiel euren Investoren, Privatanlegern, die bei euch zum Beispiel nachfragen, sagen, okay, wie geht ihr damit um? Also ich meine, ich habe ja auch bei euch angefragt und habe gesagt, hey, pass auf, wie handhabt ihr denn das eigentlich mit euren ETFs? Gibt es da noch mehr Nachfrage in dem Bereich?
Ja, definitiv, die gibt es. Und es gibt auch noch andere Fragen, wie beispielsweise viele Anleger konnotieren den Nasdaq 100 als den Tech-Index und die machen sich jetzt natürlich auch ein bisschen Sorgen durch Stichwort SpaceX, OpenAI oder Anthropic, die wir angesprochen haben, dass sich so ein Nasdaq quasi auch stärker zu einem KI- und Zukunftstech-Index verschieben könnte. Und das sehen wir übrigens auch so. Der Nasdaq 100 wird nicht nur der Innovationsindex in die sein, sondern er wird auch zunehmend in Richtung KI und Zukunftstechnologien sich verschieben. Das ist erstmal völlig wertneutral, aber auch da sieht man, dass dieser Index lebt und atmet und der ETF dann entsprechend auch. Und diese Fast-Entry-Regeln zeigen ja, dass die Nasdaq auch davon ausgeht, dass es in Zukunft weitere IPOs und damit auch Verschiebungen in der Zusammensetzung des Indizes geben kann.
Jetzt so unmittelbarer Bedarf aus Anlegersicht, irgendwas zu tun, hat man nicht, höre ich so ein bisschen raus. Also einfach mal abwarten, zuschauen, beobachten, überprüfen, wie viel man dann am Ende wirklich in seinem Portfolio hat. Was anderes kann man großartig auch nicht machen. Vielleicht sollte man, wenn man ein größeres ETF-Portfolio schon hat, vielleicht nicht auch noch die Aktie zusätzlich kaufen als Einzelaktie.
Ja, genau. Man sollte sich ja immer bewusst sein, dass eben dieser 3x Free Float Cap existiert, sodass das Gewicht am Anfang nicht exorbitant hoch sein wird. Also von daher lohnt es sich vielleicht erstmal auf den IPO zu schauen und die Sache ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Es kann natürlich dann nachfragebedingt, weil eben die ETFs die Aktien auch kaufen werden, zu Kursverschiebungen kommen. Man ist da, denke ich, ganz gut beraten, wenn man sich intensiv die Zeit ansieht und dementsprechend keine Schnellschüsse macht, sondern einfach mal schaut, wie sich SpaceX auch entwickelt, auch im Nasdaq-Indiz, welche Auswirkungen das auf die Zusammensetzung des Index hat und dann zu einem Ergebnis erstmal kommt.
Sehr spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie alle anderen auch hoffentlich, oder denke ich mal. Ja. Und ihr in eurem Portfolio-Management habt da wahrscheinlich gerade sehr viel Arbeit damit, kann ich mir auch vorstellen. Musst du ordentlich das alles vorbereiten, dass das alles reibungslos klappt. Danke, dass du dir da die Zeit genommen hast, um das mir und unseren Zuschauern ein bisschen zu erklären, was da genau passiert. Wir werden das alle gespannt beobachten und wenn es da irgendwelche Probleme gibt oder die Aktie entsprechend stark schwankt oder so, dann sprechen wir vielleicht nochmal und wir werden es dann im Nachgang nochmal alles reviewen. Vielen Dank, Frederik, für deine Zeit und gerne bis zum nächsten Mal. Dann aber bitte wieder im Studio, aber aufgrund der Zeit und der vielen Termine haben wir es digital gemacht diesmal. Sonst wäre es nämlich gar nicht gegangen. Es war aber mal wichtig, dass wir das Gespräch heute zusammenführen. Vielen Dank, dass es geklappt hat, digital.
Sehr gerne. Ich freue mich auf die nächste Einladung und dann wissen wir ja schon, wie sich OpenAI, SpaceX und Anthropic beispielsweise im Nasdaq entwickeln werden.
Genau. Danke dir. Ciao.
Danke. Ciao.
So, das war das Gespräch mit Frederik Fischer von Invesco über den größten IPO aller Zeiten, den SpaceX IPO und der Fragestellung, wie er letztendlich über die ETFs in deinem Depot landet. Wie im Video schon gesagt, schau am besten mal nach in den nächsten Wochen, wie sich dein ETF-Portfolio verhalten hat, wo überall dann SpaceX letztendlich gelandet ist. Wir haben ja gehört, dass jeder Indexanbieter das ein bisschen anders macht und da lohnt es sich also auf jeden Fall, den Überblick zu behalten. Nicht, dass du unbewusst ein großes Klumpenrisiko hast, was du vielleicht gar nicht haben willst. Wenn du noch weitere Fragen zu diesem Thema hast, am besten nutze die Kommentarfunktion. Wir schauen da im Nachgang nochmal drüber und werden gerne darauf antworten. Und ansonsten vergiss bitte nicht, den Extra ETF YouTube-Kanal zu abonnieren, natürlich das Video zu liken und wenn du Freunde und Bekannte hast, die auch in den Nasdaq investiert sind, dann leite ihnen doch gerne dieses Video weiter, dann wissen sie auch genau Bescheid, was mit ihrem ETF dann passiert. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich. Ciao.